Ein herzliches Hallo allen Hörerinnen und Hörern von Radio Proton zu einer neuen Folge in der Sendereihe Yoga und Ayurveda, die Heilswege Indiens. Wie ich in den früheren Sendungen schon berichtet habe, beschäftige ich mich mit Yoga, der Wissenschaft des menschlichen Körpers und der Wissenschaft der menschlichen Seele, wie Yoga auch genannt wird, seit 10 Jahren. Im Laufe dieser Zeit habe ich von meinem Lehrmeister Yogiraj Shivendranath unterschiedliche Techniken kennengelernt, die darauf abzielen, den Körper gesund zu machen, den Körper zu stärken und Körper und Geist in ein natürliches Gleichgewicht zu bringen. Als Folge der regelmäßigen Praxis findet im Körper und somit auch im eigenen Bewusstsein eine besondere Form der spirituellen Entwicklung statt. Ich möchte hier an dieser Stelle alle Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam machen, dass Spiritualität eine natürliche Anlage des Menschen darstellt. Denn als selbstreflektierende und bewusste Wesenheiten werden wir immer wieder mit der Frage konfrontiert, woher wir Menschen kommen, warum wir da sind und wohin wir gehen werden, wenn wir sterben. Zu Beginn meines Studiums habe ich meinen Meister einmal gefragt: Meister, sag mir bitte, wohin gehen wir, wenn wir unseren Körper verlassen? Und zu meiner Überraschung hat mein Yoga-Lehrer damals gesagt: Siehst du, das genau ist die Frage, worauf Yoga eine Antwort geben kann. Diese Antwort jedoch steht niemals in den Büchern geschrieben und sie kann auch nicht durch den Mund eines Menschen ausgesprochen werden. Diese Erfahrung und dieses Wissen ist einzig und allein dem Praktizierenden vorbehalten, der in seinem eigenen Körper und somit in seinem eigenen Bewusstsein erfährt, was geschieht, wenn unsere Zeit hier auf dieser Welt zu Ende geht.
Shamishan Nirvana Rupam Vibham Vyapakam Brahma Veda Swarupam Nijam Nirgunam Nirvikalpam Nireham Chitakasha Makasha Vasam Bhajeham Nirakaram Omkara Mulam Turiyam Giragyana Gotita Misham Girisham Karalam Mahakala Kalam Kripalam Gunagara Samsara Param Natoham. Daharam Mahadeva Shambho Kashi Vishwanath Gange. Daharam Mahadeva Shambho Kashi
Shambho Kashi Vishwanath.
Ich wurde im Laufe der vergangenen Jahre von vielen Menschen gefragt, was eigentlich Hatha-Yoga bedeutet. Hatha-Yoga ist eine Teildisziplin des Yoga und Hatha-Yoga kann als ein System von körperlichen Übungen angesehen werden, welches darauf abzielt, den Körper und mit ihm den Geist zu stärken, gesund zu machen und zu erhalten. Hatha-Yoga möchte auch die verborgenen Kräfte im Körper und in den Vitalkräften des Menschen wecken und niedrige, triebhafte Energien in höhere und bewusst lenkbare überführen. Auf diese Weise bereitet der Hatha-Yoga den Yogi darauf vor, den nächsten großen Schritt zu wagen, nämlich sich den eigentlichen geistigen Meditationspraktiken zu widmen, und er unterstützt ihn darin. Hatha-Yoga ist also von seinem Selbstverständnis her nur eine Vorbereitung für einen Yoga der Meditation, der auch Raj-Yoga genannt wird. Raj ist das indische Wort für König, also den Königsweg des Yoga. Hatha-Yoga umfasst mehrere Arten von Übungen. Techniken zur Reinigung des Körpers, die so bekannten Körperstellungen, ich habe auch schon darüber berichtet, sie werden Asanas genannt, die Atemübungen, die Pranayama genannt werden, und die sogenannten Mudras, die oft esoterischen Charakter besitzen und aufgrund ihrer Schwierigkeit oder möglicher negativen Folgen nur unter der Leitung eines vollendeten Meisters praktiziert werden können und praktiziert werden dürfen. Dazu kommen auch die sogenannten Bandhas. Bandhas sind den Mudras ähnliche Techniken, die der Handhabung vitaler Energien durch Muskelkontraktionen im eigenen Körper dienen. Grundlage für den Hatha-Yoga ist die von den Yogis gelehrte subtile Anatomie des menschlichen Körpers und die auch den tantrischen Lehren zentrale Gleichsetzung von Mikrokosmos und Makrokosmos. Die Silbe H bedeutet für den Yogi die Sonne und die Silbe Tha den Mond. Sonne und Mond stehen für die beiden Pole vitaler Energien im Menschen. Die sonnenhafte Energie fließt in einem subtilen Nerv, der auch Nadi genannt wird, rechts von der Wirbelsäule. Dieser Nerv wird Pingala genannt. Die mondhafte, weibliche Energie fließt links von ihr. Dieser Nerv wird Ida genannt. In der Mitte der beiden, in einem feinen, subtilen Kanal in der Wirbelsäule, aber dennoch auf subtil physischer Ebene, befindet sich die sogenannte Shushmana oder der Brahmanadi, den man auf Deutsch auch den Nerv der Vollendung nennen kann. Durch diesen soll auch die vitale Energie des Menschen in Form der erweckten Kundalini-Kraft nach oben fließen und in ihrem Aufstieg den Yogi Macht, Licht und Erkenntnisse bringen. Der dafür nötige Zustand der Läuterung und Konzentration muss aber durch Yoga-Praktiken erst erlangt werden. Dazu müssen die subtilen Nerven durch Hatha-Yoga-Techniken, Meditation, ehrenhafte und lautere Lebensführung und spirituelles Streben gereinigt werden.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Go.
Nach einer sehr langen Zeit, in der sich der praktizierende Yogi im Besonderen der Reinigung des subtilen körperlichen Systems gewidmet hat, kann er durch geeignete Meditationstechniken, unterstützt durch Hatha-Yoga und Mantras, die potenzielle Kundalini-Energie, welche im untersten Energiezentrum, dem sogenannten Muladhara-Chakra, am Steißbein, 3,5 Mal um den Shiva-Linga gerollt, in Form einer Schlange schläft, erweckt werden. Dieser Zustand des Eingerolltseins, den das Wort Kundalini, auf Deutsch die eingerollte Schlange, schon ausdrückt, soll auf den im gewöhnlichen Menschen potenziellen Charakter dieser transzendenten und höchst spirituellen Energie hinweisen. Durch Fortsetzung der Bestrebungen des Yogi wird die Kundalini-Energie erweckt, das heißt wirksam gemacht und in der Jushmana höher geführt, zu den übrigen Energiezentren hin. Zuerst zum Svadhisthana-Chakra in der Gegend des Sakrums, dann zum Manipura-Chakra in der Nabelgegend, zum Anahata-Chakra beim Herzen, weiter zum Vishuddha-Chakra am Kehlkopf, zum Aina-Chakra, dem sogenannten dritten Auge zwischen den Augenbrauen, und zuletzt zum siebten Chakra, auf oder sogar über dem Scheitel des Kopfes. Dort erfährt sie die Wiedervereinigung mit dem höchsten Shiva-Shakti-Prinzip. Das Bewusstsein des Yogi tritt bei dieser Wiedervereinigung in einen Zustand des Samadhi, einer meditativen Trance ein, der die Wonne der Vereinigung mit dem Göttlichen, dem ewigen, transzendenten und vollkommenen Bewusstsein darstellt. Die niedrige Shakti-Energie im Körper, welche die Kundalini ist, verschmilzt in einem ekstatischen Akt der Sammlung aller Energien des Yogi, in diesem höchsten Bewusstseinszustand im Bewusstseinszentrum mit dem höheren Licht von Jiva Shakti. Der Yogi verliert sich in der Einheit des Unendlichen. Er nimmt die Welt um ihn herum nicht mehr wahr und lebt zur Gänze, solange er in diesem Bewusstseinszustand sich befindet, in der unsterblichen Bewusstheit seines wahren göttlichen Seins. Dieser gesamte Prozess ist aber nicht in Tagen oder Wochen zu durchlaufen, sondern setzt eine sehr schwierige und große gefahrenbergende, jahrelange, ja sogar jahrzehntelange geübte spirituelle Disziplin voraus, für die man wiederum schon einige Voraussetzungen mitbringen muss. Die Yogis betonen vor allem, dass der Aspirant für die erfolgreiche Ausübung des Kundalini-Yoga größtmögliche Freiheit von jeglicher Begierde erlangt haben muss. Bei der Verehrung als die göttliche Shakti und Höherführung der Kundalini-Kraft werden die jeweiligen Chakras aktiviert, beziehungsweise die Lotusse, als die man die Chakras auch bezeichnet, geöffnet. Sie werden durchstoßen, weshalb dieser Prozess auch die Durchstoßung der sechs Zentren genannt wird. Nun sei aber jedes dieser Chakras ein flammendes, wenn auch gewöhnlichen Menschen verschlossenes Tor, das zu einer anderen Welt, einer anderen Bewusstseinsebene führen soll. Diese Bewusstseinsebenen seien für den Sadaka, Sadaka ist die Bezeichnung für den Yoga-Praktizierenden, zugleich, wenn er das jeweilige Chakra aktiviert hat, und ebenso stünden ihm ihre dort vorhandenen Kräfte und Mächte zur Verfügung. Thank you. Das große Ziel des Yoga und der Spiritualität war in Indien immer Moksha oder Mukti, die Befreiung von der Unwissenheit und dem begrenzten Bewusstsein des Menschen. Mit dieser Befreiung geht der für den konservativen Inder stets wichtigste Umstand einher, nämlich das Ausscheiden aus dem für ihn so schrecklichen Kreislauf von Geburt und Tod. Wenn er schon nach Befreiung als dem vierten der vier Lebensziele des Menschen strebt, bedeutet ihm das Leben hier nicht so viel. Ebenso wenig ziehen ihn die durch gute Taten gewonnenen Aufenthalte in höheren Himmelswelten an, die voll von Harmonie, Schönheit und Glück sind, wo er sich als ein geistiges Wesen verkörpern mag und große, lichtvolle Macht genießt. Aber auch diese Himmel sind begrenzt und das Dasein in ihnen dauert nicht ewig. Jede Menschenseele muss gleich, wie viele Jahrhunderte sie dort oben verbracht haben mag, wieder auf die Erde zurückkehren und wird weitergewirbelt im Strudel der Existenzen, die dem Yogi letztendlich immer Leid, Unvollkommenheit und Bindung bedeutet. Die in dieser Welt angestrebte Befreiung wird nach dem Tod des Yogi daher zur Paramukti, der endgültigen Befreiung der Seele von allen Banden, der Auflösung aller Illusionen, dem schließlichen Verschwinden der Welt für den befreiten Yogi. Die höchsten Erfahrungen, die der Yogi auf dem Weg des klassischen Raj-Yoga durchläuft, werden unter dem Begriff Samadhi zusammengefasst, was so viel wie Versenkung oder Trance bedeutet. Es gibt einen Zustand des Samadhi, der das Erleben des Absoluten durch keine Zeit, keinen Ort und keine Begrenzung irgendeiner Art bedingten, völlig unendlichen Bewusstseins beinhaltet. In einem niedrigen Zustand mögen Regungen im Bewusstsein auftauchen, aber alles ist dennoch in eine tiefe, glückselige Trance getaucht. Das wird in der Sprache Indiens Savikalpa oder Samprainata Samadhi genannt. Die Erfahrung dieser höheren Samadhis schließt die Wahrnehmung der Außenwelt aus. Sie sind also die Erfahrung einer trancehaften Versunkenheit, die nicht beliebig aufrecht erhalten werden kann. Der Yogi muss aus einem solchen Samadhi wieder herabkommen in den Körper und in das Leben, die an dem Höhenflug seiner Seele und seines Geistes nur bedingt und passiv teilgenommen haben. Anders ist das spirituelle Ziel, das von den Tantrikas und den Siddhas angestrebt wird. Sie ersehnen das Eintauchen des gesamten Wesens, mit Einschränkungen auch des Körpers, in eine Wonne der Vereinigung mit dem allerhöchsten Bewusstsein. Der ganze Mensch soll mit dem Bewusstsein Paramatmas und seiner Shakti in höchstes Entzücken gebracht werden. Er soll mit ihnen von gleicher Essenz werden. Der Tantrika will Samarasya, die ganzheitliche, essentielle Vereinigung mit der allerhöchsten Seele, nicht unbedingt irgendeine Loslösung von der Welt und ihren Kräften, sondern die vollkommene Einheit mit der Hohen Mutter, die auch die Welt ist. Er muss sich natürlich von der Unwissenheit, die im Bewusstsein der Getrenntheit und Abgesondertheit des Einzelnen von der allerhöchsten Seele besteht, befreien.
Thank you.
Der vollendete Meister wird bei dieser Erfahrung der allerhöchsten Seele in der Welt seine Reinheit, seine Entsagung jener Seite der Dinge und Wesen, die der Unwissenheit und Niedrigkeit angehören, niemals vergessen. Er wird seine innere Erkenntnis und seine Verwirklichung der Einheit mit allem, was Shiva und Shakti sind, nämlich allem, was ist, nicht einen Augenblick lang verlieren. Ist der Yogi dann sogar fähig, die höchste Höhe seines Bewusstseins im Absoluten mit den erdgebundenen Handlungen hier unten in Einklang zu bringen, erstreckt sich sein Geist vom spirituellen Gipfel bis in die irdische Tiefe zu gleicher Zeit. Dann hat er den erhabensten Zustand erreicht, der möglich ist. Dieser heißt Sage Samadhi, das natürliche Samadhi, welches kaum jemals erreicht werden soll.
Nun möchte ich Ihnen noch einige weitere Informationen über die höchsten Stufen des Hatha-Yoga berichten. Als Ergebnis der intensiven Übung der Asanas, aber vor allem von Atemtechniken mitsamt Mudras und Bandhas manifestieren sich im Bewusstsein des Yogis Phänomene oder gehen Veränderungen vor sich, die schon über den eigentlichen Hatha-Yoga hinausweisen. Das Denken löst sich in Stille auf. Der Yogi erfährt durch bestimmte Mudras eine innere Wonne. Er erlangt außerordentliche Kräfte. Er wandelt seine Sexualkraft in geistige Energie um und bringt dadurch den Bindu zum Stillstand und zwingt so durch den Ida und die Pingala fließende Prana in die Shushmana. Dazu muss er unter Zuhilfenahme von Meditationstechniken aber noch die Kundalini im Muladhara erwecken. Für den Yogi beginnt erst hier sein eigentlicher Yoga, die Vereinigung mit dem Unaussprechlichen. Und für den Yogi, wie sicherlich für jeden nach höherem und nicht bloß nach physischer und pranischer Perfektion strebenden Hatha-Yogi, war das bisherige nur Vorbereitung und Fundament für den zu erreichenden Tempel spiritueller Vervollkommnung. Er verlässt damit den Bereich des Hatha-Yoga und beginnt sich vermehrt der Meditation zu widmen. Was jetzt leicht vonstatten gehen kann, mit einem weitgehend stillen Kopf, gewandelten Energien und schon manifest gewordenen ersten inneren Erfahrungen. Bestimmte Bücher, alte Schriften des Hatha-Yoga beschreiben Stufen oder Ergebnisse, die mit dem Hatha-Yoga im engeren Sinne allein wohl kaum erreichbar sind, da hierfür eben Techniken des Nada-Yoga und Raj-Yoga vonnöten sind. Mit Hilfe des eigentlichen Hatha-Yoga kann die Stufe von Pratyara, der vollständigen Zurückziehung der Sinne von den Objekten der Welt, die für die Meditation notwendige Ruhe des Denkens und die Stabilisierung von Bindu und Prana erreicht werden. Dies ist, so weiß jeder Yoga-Übende, nicht gerade wenig.
Ich möchte es für heute mit dem Gesagten belassen und freue mich auf die kommende Woche, Donnerstag von 17 bis 18 Uhr, wenn ich Ihnen weitere Geheimnisse und tiefes Wissen aus der Wissenschaft des Yoga berichten darf. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Und freue mich auf die kommende Sendung. Auf Wiederhören!